Ja, ganz wunderbar, wie voll heute der Saal ist, um unsere beiden Gäste, Thomas Gonzales und Peter Schulze-Kraft, zuzuhören. Ich weiß auch, dass draußen noch ganz viele sitzen. So wünscht man sich das. Ich freue mich riesig und begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Lesung und möchte mich auch ganz am Anfang bei Peter Schulze-Kraft sehr bedanken, der uns nämlich den Thomas Gonzales mitgebracht hat. Ohne ihn wäre er nicht da. Er konnte ihn nämlich überreden, dass er eine Europareise antritt vom fernen Kolumbien. Und das konnte er darum, weil er seit vielen, vielen Jahren schon seine Werke übersetzt. Und darum ist er auch heute unser Moderator dieser Lesung. Und auf der anderen rechten Seite sitzt Ernst Gossner als deutsche Stimme des Autors. Auch dich herzlich begrüßen zu wollen hiermit. Ja, und jetzt wünsche ich allen eine schöne Lesung und übergebe das Mikro an dich, lieber Peter.
Danke, Ulrike. Ist das Mikrofon gut so? Ja, dass man hört überall. Schön. Also, verehrte Damen und Herren, das ist heute die zweite Lesung des kolumbianischen Schriftstellers Thomas Gonzales beim Sprachsalz-Festival. Darf ich fragen, wer von Ihnen ihn schon gestern erlebt hat, um eine Idee zu haben? Ja, schön, danke. Ja. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt die gestern schon dabei waren, dass ich denen einiges doppelt sagen muss. Aber ich könnte ja auch vorschlagen, dass ich die Biografie ein bisschen variiere, statt dass ich sage, er ist 1950 in Medellin geboren, kann ich auch sagen, er ist 1952 in Bogotá geboren. Thomas, podría variar un poco lo que dije ayer y decir que en lugar que naciste en 1952 en Bogotá, ¿no?
2 años más.
2 años más.
2 años.
Gut, okay. Bien, also im Ernst, Thomas wurde 1950 in Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, geboren. Aufgewachsen ist er in der angrenzenden Kleinstadt Envigado, die damals 28.000 Seelen zählte. Heute hat sie 10-mal so viel. Thomas' Vater hatte eine Lotterieeinnahmeagentur. Sein Onkel Fernando González war ein bekannter Philosoph und Schriftsteller. In seinem Roman Horacios Geschichte zeichnet Thomas ein Familienporträt zur Zeit seiner Jugend. Ein drastisches, schmerzliches, wunderbares Buch, wie die Frankfurter Zeitung schrieb. Später studierte Thomas in Bogotá Philosophie, nur 4 Semester, aber er hat dann seine eigene, vom Zen-Buddhismus geprägte Philosophie entwickelt, die sich auch in den Büchern widerspiegelt. Er war Barkeeper in der Diskothek El Goce Pagano, zu Deutsch der Heidenspaß in Bogotá. War nicht lange, weniger als ein Jahr, aber es war ein dankbarer Job, weil der Diskothekbesitzer, ein Freund der Literatur, Thomas' ersten Roman Am Anfang war das Meer als Privatdruck herausbrachte. Das war 1983. Noch bevor der Roman erschien, zog Thomas mit seiner Frau Dora und dem 6-jährigen Sohn Lukas nach Miami, wo er mit seinem Schwiegervater eine Fahrradmontagewerkstatt betrieb. 3 Jahre Miami, dann ein weiterer Umzug nach New York. Dort verdiente Thomas sein Brot als Übersetzer und als Journalist für ein spanischsprachiges amerikanisches Magazin. Nach 16 Jahren, 2002, kehrten Thomas und Dora nach Kolumbien zurück, weil Dora an Multipler Sklerose erkrankte und sich nicht länger in der Riesenmetropole bewegen konnte. In seinem Roman Das spröde Licht setzt Thomas der Liebe zu seiner Frau ein Denkmal, doch der Roman ist mehr als das. Er erzählt mit einer verfremdeten Geschichte von von einem schweren Schicksalsschlag und dessen Überwindung. Eine bedrückende und zugleich erhebende Reise von der Finsternis ans Licht, eine Erfahrung, von der auch Hesse in einem seiner Gedichte spricht, und heilig wird, was sonst so wehe tat, und lächeln lernt der Schmerz. Das ist die große Kunst des Tomás González, dass er uns mit einer traurigen Geschichte nicht deprimiert, sondern beglückt und befreit. Er zeigt uns, dass Licht und Schatten zusammengehören, dass das Schöne und das Schreckliche zwei Seiten derselben Medaille sind, dass der Tod Teil des Lebens ist. Dieses Verkoppeltsein der Gegensätze hat William Blake vor 230 Jahren The Marriage of Heaven and Hell, die Vermählung von Himmel und Hölle, genannt. Und Thomas nennt es La Espinosa Belleza del Mundo, die stachelige Schönheit der Welt. Ein Beispiel aus dem Roman Am Anfang war das Meer. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten Jota lässt Elena diesen allein am Strand zurück und geht ins Haus. Etwas später, als sie sich auszieht, sieht Jota noch mit dem Stachel des Streits im Herzen, Zitat, ihre riesig vergrößerte Silhouette an der Wand des Schlafzimmers. Alles ist so beschissen schwer und schön, dachte er, während er Elenas Schatten beobachtete, der sich in dem hellen Viereck bewegte, ein Schlupfloch der Liebe unter dem unermesslichen Nachthimmel. Thomas Bemühen, in seinem Werk die ganze Realität oft in einem einzigen Bild zu erfassen, zieht sich durch sein gesamtes Werk und hat, so finde ich, etwas Tröstliches, etwas, das einen mit den Kalamitäten der Welt versöhnt. In Horatios Geschichte lesen wir zum Beispiel: In einer stinkigen Bar, bei schmalziger Tango-Musik, saß der Mann mit der Stichwunde und blutete und trank Bier. Oder in dem noch nicht übersetzten Roman Abraham entre Bandidos, als sie zu einem namenlosen Weiler kamen, in dem ein paar Jahre später drei Bauernfamilien hingemetzelt wurden, bremste Abraham abrupt, um den mageren Hund nicht zu überfahren, der über die Straße lief. Die menschenverachtende Violencia und der Respekt vor dem Leben, beide gehören zu Kolumbien. Und jetzt will ich Thomas ein wenig amüsieren. Vor kurzem habe ich ein Buch mit den letzten Worten historischer Persönlichkeiten gelesen, das mich an sein Leitmotiv erinnert hat, dass sich die Extreme berühren. In dem Buch werden die letzten Worte einer französischen Marquise zitiert, die aus Krankheitsgründen ihre Tage im Bett verbringen musste und sich auch das Essen im Bett servieren ließ. Und eines Abends, fast am Ende des Abendmahls, hörte der Diener, wie sie nach ihm rief: Jacques, ich bin am Sterben, beeil dich mit dem Dessert. Thomas, para divertirte, te quería contar que hace poco leí en un libro de últimas palabras de gente histórica, unas últimas frases de una marquesa francesa que pasaba sus días en la cama porque estaba enferma y también tomaba las comidas en la cama. Entonces, una noche, casi al final de la cena, el sirviente la escuchó gritar: Jacques, me estoy muriendo, apúrate con el postre. ¿Te gusta?
Me gusta, no se lo quería perder.
Sí.
Bien. Excelentes últimas.
Bien. Bien. Ok, entonces, seguimos. Also, tengo una pregunta, primero en alemán. In Horatios Geschichte beschreibst du dich in der Figur des David als einen zurückhaltenden, sensiblen Jungen, von dem die Mädchen im Haus sagen, für den gibt's nichts außer Lachen und Orangenessen. Das ist eine wichtige Aussage, die ich bestätigen kann. Du lachst gern und du bist auf Lebensgenuss aus. Aber das Leben macht dir einen Strich durch die Rechnung. Denn du hast viel Unglück erlebt, zu viel. Deine Frau Dora ist nach 17-jährigem Leiden an ihrer Krankheit gestorben. Und vorher sind zwei deiner Brüder ermordet worden. Und meine Frage ist, warum schreibst du? Kann es sein, dass das Schreiben für dich eine Art Selbsttherapie ist, mit dem du dich von dem, was dich bedrückt, befreist? Entonces, en tu novela La historia de Horacio, te describes en la figura de David como un joven recatado y sensible, del cual las muchachas en la casa dicen lo único que le gusta es reírse y comer naranjas. Esta es una afirmación importante que yo puedo ratificar porque te conozco. Te veo reír con frecuencia y buscas los goces que ofrece el mundo, pero la vida te pone obstáculos, pues has experimentado muchas desgracias, demasiadas. Se murió tu mujer, tu esposa, por la enfermedad, ¿no? Después de sufrir por 17 años. Y perdiste a dos hermanos tuyos por acciones violentas, por asesinato. Entonces la pregunta es, ¿por qué escribes? ¿Puede ser que escribir para ti es una clase de autoterapia con la cual te liberas de lo que te deprime?
El impulso inicial no es buscar...
¿Cómo?
El impulso inicial no es el de buscar, de que sea terapia.
Sein ursprünglicher Impuls zu schreiben ist nicht die Therapie.
El impulso inicial es de crear algo a partir de mi experiencia, que tenga proporciones armónicas, que sea bello. Es el impulso.
Der ursprüngliche Impuls ist, etwas zu erzählen, das er erlebt hat und das schön ist, que sea bello, armonioso,
es
harmonisch.
Lo que me interesa, sí. Ja. Sí. Y solo en segundo lugar, eso me ayuda a no tanto a sobrepasar, sino a entender lo que pasó, la desgracia.
Und nur in zweiter Linie hilft ihm dann das Schreiben, das, was er erlebt hat, nicht zu überwinden, sondern no sobrepasarlo, sino
entenderlo.
Sondern es zu verstehen.
Sobrepasarlo, pero de esa manera, entenderlo y recrearlo de tal forma que lo pueda superar.
Es zu verstehen und es neu zu schaffen, um es dann auf die Weise am Ende zu überwinden. Ja. Una buena respuesta, Thomas.
Gracias, Peter.
Gracias. Mira. Vom Schweizer Autor Peter Bixel gibt es das große Wort: Niemand kann schreiben. Wehe dem Autor, der es kann. Was will er damit sagen? Ich denke mir Folgendes: Angenommen, ein Autor hat eine gute Geschichte geschrieben und wird dafür gelobt, er fühlt sich vom Erfolg geschmeichelt und versucht, den Erfolg zu wiederholen. Dabei wiederholt er sich selbst, seine eigene Meisterschaft. Aber schon der zweite oder dritte Text ist nicht mehr genial und frisch, sondern nur noch Routine, Schablone, abgeschmackt und schal. Ein guter Autor muss immer neu anfangen, muss Neues wagen. Der Leser muss spüren, dass der Text keine Schaumschlägerei ist, sondern aus dem Innern des Autors kommt. Was hältst du von der Weisheit des Peter Dixel. Entonces ahora te lo digo en español. Del autor suizo Peter Dixel tenemos la gran palabra: nadie puede escribir. Hay del autor que puede. Entonces, yo estuve pensando qué quiere decir él con esto. Supongamos que un autor ha escrito un buen cuento y es halagado, es elogiado por eso, y entonces por el éxito está halagado y trata de repetir el éxito. Entonces se repite a sí mismo, se repite su propia maestría, pero ya el segundo o tercer texto ya no es genial y fresco, sino solamente rutina, insípido y aburrido. Un buen autor siempre tiene que empezar de nuevo, tiene que atreverse a hacer cosas nuevas. El lector debe sentir que el texto no es una charlantería, sino viene de lo más profundo del autor. ¿Y qué piensas de esta sabiduría de Peter Dixel? Nadie puede escribir, hay del autor que puede.
Yo lo que pienso es que él se refiere a que con cada nueva historia hay que aprender a escribirla.
Ich glaube, dass Dixel das meint, dass man que uno debe
aprender a escribir cada historia se escribe distinto, no debe hacer utilizar las mismas, yeah, digamos, herramientas o
dass mit jedem neuen Text neu lernen muss zu schreiben, weil jeder Text anders sein muss.
Entonces sí es un error pensar que uno ya sabe, porque realmente no sabe. La historia es nueva y hay que escribirla como la historia lo exige.
Die Geschichten muss man so schreiben, wie sie es erfordern, und jede Geschichte ist neu. Und deshalb darf man sich nicht wiederholen.
Sí. En ese sentido estoy muy de acuerdo con él, sí.
Thomas ist ganz einer Meinung mit Peter Dixel. Y tú también has seguido esto en tu obra, porque yo siento que cada obra es diferente. Ich fühle auch, dass, wenn ich ihn lese, dass immer neu anfängt, dass alles anders ist als das vorige.
Sí, una historia, por ejemplo, de un personaje que vive en la costa pacífica es muy distinta a una historia de un personaje que vive en otro hábitat.
Ja. Zum Beispiel, wenn er schreibt über eine Figur, die an der pazifischen Küste Kolumbiens lebt, dann ist die ganz anders als eine Figur, die, sagen wir, ein Habitat hat im Innern des Landes. Sie. Er hat gerade einen Roman geschrieben, eine Reise an den Pazifischen Ozean. Kolumbien hat ja zwei Küsten, eine atlantische Küste und eine pazifische. Menciono que has escrito una novela de un viaje al Pacífico.
Sí.
Y tienes la otra, el román, la novela Primero estaba al mar, tiene lugar en la costa atlántica.
Correcto.
Und der erste Roman spielt ja am Atlantischen Ozean.
Y cada una de ellas, para cada una de ellas me tocó aprenderla, aprender a escribirla. Cada historia exige aprender.
Und in beiden Fällen musste er neu lernen, diese Romane zu schreiben. Ja, eso está bien. Entonces, Peter Dixel, estamos de acuerdo. Jetzt mit der folgenden Erzählung, Azaleenblüte, hast du es verstanden, dich in das Innerste einer Frau zu versetzen. Diese Frau wird im Epitaph von Manuel Esperón, ein spanischer Dichter, mit einer Azaleenblüte verglichen. Hilflos wie eine Azaleenblüte im reißenden Strom. Entonces, con el cuento que ahora sigue, Flor de Azalea, tú has, has sabido meterte en lo más íntimo de una mujer. Y al comienzo hay un epítafe de Manuel Esperón, inerte como una flor de azalea en el caudaloso río. Ahora no tengo, jetzt habe ich falsch aufgeschlagen, aber macht nichts. Azaleenblüte, Flor. Flor. ¿Te acuerdas? Aquí. No. No, no. Jetzt. Flor de 183, ja. Also, ich bitte dich an zu lesen. Da ist es, da ist sie, ja.
Also, ich muss hasta.
Hasta aquí.
Muy bien.
Sonría.
Flor de Azalea. Beatriz conoció al hombre más bello del mundo en Cartagena, en una fiesta a la que había asistido con Demetrio, que era entonces su marido. Allí Demetrio, bebido como siempre, había hablado de cuánto tema se le había ocurrido y nadie en realidad lo había escuchado. ¿En qué quedaría? ¿Cuál sería el encanto de la caligrafía sin el temblor de la mano? Decía, y algunos lo miraban en silencio. Del amor que Beatriz había sentido por él no quedaba casi nada. Lo respetaba y admiraba todavía, como todo el mundo, pero también empezaba a sufrir dificultades cada vez mayores para prestar atención a lo que decía. En la fiesta, Demetrio habló de los accidentes que embellecen las obras de arte, defectos, torpezas, si se quería, y que eran como si Dios interviniera y diera el toque infinito a la pintura, a la cerámica, mientras ella admiraba los ojos claros de Nicolás, su piel como dorada y sus hombros esbeltos, y sonreía.
Gut, vielen Dank. Und jetzt, Ernst Gosner, wenn du so lieb bist und den ganzen Text auf Deutsch liest.
Azaleenblüte. Hilflos wie eine Azaleenblüte im reißenden Strom. Manuel Esperon. Beatrice traf den schönsten Mann der Welt auf einer Party in Cartagena, auf die sie mit Demetrio, ihrem damaligen Ehemann, gegangen war. Demetrio hatte wie immer viel getrunken und redete, was ihm in den Sinn kam, ohne dass einer zuhörte. Woher der Zauber der Kalligraphie, wenn nicht daher, dass dem Künstler manchmal die Hand zittert, sagte er, worauf ihn die Leute schweigend anschauten. Von der Liebe, die Beatrice für ihn empfunden hatte, war kaum noch etwas übrig. Natürlich empfand sie noch immer Respekt, auch Bewunderung, wie alle. Aber es kostete sie immer mehr Mühe, seinem Gerede zu folgen. Er ließ sich darüber aus, dass es die Unvollkommenheit sei, die das Kunstwerk erst zum Kunstwerk mache. Es seien die kleinen Fehler und Regelverstöße, in denen sich beim Auftragen des letzten Tupfers auf einem Gemälde oder einer Tonvase die göttlichen Inspirationen zeigen. Sie ließ ihn reden und bewunderte derweil Nicolas strahlende Augen, seine golden, schimmernde Haut, die schmalen Schultern und lächelte. Beatrice hatte den schönsten Mann der Welt schon öfter getroffen. Jeder ihrer Ehemänner oder Liebhaber, von denen sie mit ihren 50 Jahren eine erkleckliche Anzahl gehabt hatte, war der schönste Mann der Welt gewesen. Sogar Demetrio, auch wenn sich ihre Freunde ein Lächeln nicht verkneifen konnten. Übertreibst du nicht ein bisschen? Hatten sie gesagt. Schon bald saß sie neben Nicolas auf dem Sofa und hörte ihn sagen, dass er verheiratet sei, frisch verheiratet, glücklich verheiratet und dass er die Musik liebe. Nicolas deutete auf ein braunes Mädchen, das vor ihnen tanzte und sagte, das ist sie. Sie schwiegen einen Moment, dann sagte Beatrice, sie spiele Klavier und er erwiderte, er sei Komponist und spiele in einer Band Gitarre und Schlagzeug. Denn Zeit ist Täuschung, sagte Demetrio gerade. Im Moment der Schöpfung, als die Welt sie selbst war, ohne jede Bestimmung, gab es nur Tag und Nacht und beide fielen in eins. Sie waren ihr eigenes Spiegelbild und zugleich ihr Gegenteil. Er sprach fließend, aber der Alkohol hatte seine Stimme näselnd und monoton gemacht, während die Cartagena-Nacht mit ihren Lichtern durch die großen Fenster zu leuchten anhob und ihm Recht zu geben schien. Nicolas Frau war noch fast ein Kind und da er sich so verliebt in sie zeigte, verzichtete Beatrice in dieser Nacht darauf, mit ihm ins Bett zu gehen. Sie zog es vor zu warten und das Warten dauerte fast 2 Jahre. Die Zeit existiert nicht, sagte Demetrio, es gibt nur Licht und Dunkel. Auf einer Party in Bogota sahen sie sich wieder. Beatrice hatte sich mittlerweile von Demetrio getrennt und lebte mit einem Pianisten zusammen, der nicht viel redete und nicht viel konnte. Wenn er betrunken war, setzte er sich ans Klavier oder trommelte, falls keins da war, mit den Fingern auf den Tisch oder in die Luft. An diesem Abend war er bereits fertig und auf dem Stuhl eingeschlafen. Alle waren betrunken. Nicolas und Beatrice gingen ins Nebenzimmer und legten sich Hand in Hand auf ein Bett, um zu schlafen. Nicolas hatte den Job als Musiker aufgegeben, um sich ganz dem Komponieren zu widmen. Tatsächlich lebte er von seiner Frau, die einen Kindergarten in Cartagena leitete. Er trank immer mehr und nahm auch Koks, aber er war so jung, dass man es ihm noch nicht ansah. Er liebte seine Frau, aber sie war es leid, ihn auszuhalten und seine betrunkenen oder zugedröhnten Freunde, Musiker allesamt, die das Haus in einen Saustall verwandelten, zu ertragen. Sie hatte ihn rausgeworfen und beschlossen, ihre beiden Kinder allein aufzuziehen. Wenn Nicolas sie um Geld bat, gab sie ihm ein paar Pesos, nicht mehr, weil sie wusste, dass er es ohnehin für Alkohol oder Drogen ausgeben würde. Damals hatte eine bekannte Band eins seiner Lieder aufgenommen, das danach eine Weile in den Diskotheken und Radiostationen des ganzen Landes gespielt wurde. Er war nach Bogota gezogen und hatte mit 3 anderen Musikern eine Wohnung im Zentrum gemietet. Sie ließen die Gläser und Teller in der Spüle stehen und wuschen sie nur ab, wenn sie gebraucht wurden. Und wenn das Geschirr nicht allzu schmutzig war, ließen sie das Spülen auch ganz. Sein bescheidener Erfolg als Komponist und seine vom Drogenkonsum eingeschränkte Urteilskraft gaukelten ihm vor, über ein großes Talent zu verfügen. Und Beatrice, die durchaus etwas von Musik verstand, bestärkte ihn in seinem Glauben. In ihrer Verliebtheit merkte sie nicht, wie abgedroschen die von ihm zusammengebastelten Melodien waren, ja, wie platt das Zeug war, das er stolz als seine Kompositionen ausgab. Aus Furcht, seine Liebe zu verlieren, schmeichelte sie ihm, indem sie sagte, er sei großartig, ermahnte ihn aber auch zu mehr Selbstdisziplin und künstlerischer Strenge. Da er sich von dem, was er mit der Musik verdiente, seine kostspieligen Laster eigentlich nicht leisten konnte, unterstützte sie ihn mit Geld. Die auf das Wiedersehen folgenden 2 Jahre waren glücklich. Ein einziges Fest. Beatrice hatte eine eiserne Gesundheit, sodass sie Nicolas ausschweifendes Leben teilen konnte, ohne Schaden zu nehmen. Die langen von Kokain und Schnaps befeuerten Nächte waren herrlich bei ihren Improvisationen. Er an der Gitarre, die Freunde an der Trompete und Handtrommel, sie am Klavier, gelangen ihnen Momente großen Glanzes, des größten, wenn auch flüchtigen Triumphes, der von einer Handvoll Primaten mit ein paar Werkzeugen aus Holz, Metall, Leder, Draht und Harz erreicht werden konnte. Obwohl sie sich nicht darüber wunderte, dass ihr von Anfang an jeder seine Meinung über Nicolas sagte, denn sie war eine offenherzige Frau, der Kommentare über ihr turbulentes Liebesleben nichts ausmachten, überraschte sie diesmal deren Heftigkeit. Außer ihren drei Töchtern kritisierte sie keiner dafür, dass Nicolas von ihr lebte. Schließlich war er nicht der Erste, den sie aushielt. Wenn ich jemanden aushalten will, tue ich es, punktum. Ich tue es, weil ich es will und bin niemandem Rechenschaft schuldig, am wenigsten meinen Töchtern, die schon fast 30 sind und mir noch immer auf der Tasche liegen. Und wenn sie sagte, es sei ihr lieber, ihre Männer auszuhalten, als von ihnen ausgehalten zu werden, weil sie auf diese Weise die Oberhand behielte, zeigte sie, die noch immer von einer souveränen Schönheit war, diese Mischung aus Fürsorglichkeit und Sprachwitz, mit der sie die Männer in Bann zu ziehen pflegte. Beatrices Freunde fingen an, sich darüber zu beschweren, dass man keine 5 Minuten mit ihr zusammen sein könne, ohne dass sie Nicolas bat, ihnen eine seiner Kompositionen vorzuspielen, ganz so wie Mütter ihre Kinder drängen, den Besuchern einen eingeübten Tanz vorzuführen oder ein Gedicht aufzusagen. Das macht die Liebe, sagten sie. Sie konnten Nicolas nicht leiden, weil er ein Schmarotzer war und sich mit seinem guten Aussehen und Charme anbiederte, aber noch weniger mochten sie seine Musik. Anfangs fanden sie die Kompositionen noch ganz nett, sogar interessant, dann beim 4. oder 5. Hören grässlich, beim 9. oder 10. unerträglich. Ehrlich gesagt, diese Musik ist zum Kotzen, sagten manche. Beatrice konnte über die Aufrichtigkeit ihrer Freunde lachen. Es war ein ehrliches, herzliches Lachen. Sie entgegnete, Nicolas sei wohl kein Virtuose, aber wer Ohren habe zu hören, würde erkennen, dass er ein Komponist von Rang sei. Mit seiner kleinen Band reiste Nicolas durchs Land. Sie spielten auf Hochzeiten und Nachbarschaftstreffen, sie spielten in entlegenen Orten. Und sie taten es nicht des Geldes, sondern des Spaßes wegen, gemeinsam zu reisen, den Leuten Freude zu schenken und den spendierten Schnaps anzunehmen. Zu Demonstrationszwecken nahmen sie eine Schallplatte auf, aber es fand sich keine Firma, die sie produzieren wollte. Nicolas fing an, Crack zu rauchen. Beatrice machte manchmal mit. Es kam vor, dass er sich 2 oder 3 Tage lang nicht wusch, aber das störte sie nicht, auch nicht, dass ihm die Haare ausfielen und das Strahlen seiner Augen erloschen war. Sogar wenn er das Augenlicht verloren oder den Aussatz bekommen hätte, wäre sie in ihrer Liebe nicht wankend geworden. In ihrem ganzen Leben habe sie keinen Mann so geliebt wie ihn, sagte sie. Der Schnaps- und Kokainkonsum nahm im selben Maße zu, in dem sich die künstlerischen Misserfolge häuften. Manchmal waren die Mitglieder der Band so betrunken oder high, dass sie bei den Nachbarschaftstreffen und Kirchenfesten rausgeworfen wurden. Sie, die noch am nüchternsten war, flog ebenfalls raus und musste dann die Instrumente in den Transporter laden. Ihr Digitalpiano, auf dem sie vor ihrem Umstieg auf tropische Rhythmen mit fast professioneller Könnerschaft Stücke von Stravinsky und Satie gespielt hatte. Die Handtrommeln, die nach dem spurlosen Verschwinden ihres Besitzers keinem mehr gehörten, schließlich seine Gitarre oder besser seine Gitarren. Ständig kam es ja vor, dass er sie im Taxi liegen ließ, in der Leihanstalt versetzte oder sie ihm, wenn er auf einer Parkbank einschlief, gestohlen wurden. Im Haus dröhnte von früh bis spät Musik, überall lagen Zigarettenkippen, die Luft war vom Rauch geschwängert. Kam mal etwas Essbares ins Haus, wurde es auf der Stelle aufgebraucht. Die Töchter protestierten. Beatrice sagte, wenn ihnen etwas nicht passte, könnten sie ausziehen. Zwar wäre es ihr lieber, sie blieben, aber sie ließe sich nicht in ihr Privatleben hineinreden. Die alten Freunde kamen nie vor 12, weil sie hofften, dass sich die Musiker, bevor es wieder ans Saufen ging, ein wenig hingelegt hätten und Beatrice nach dem Leeren der Aschenbecher und dem Lüften die Ruhe fände, mit ihnen zu reden. Beatrices Haut wurde trocken wie Pergament. Einen fast 2 Monate währenden Besuch bei einer Schwester in Lyon nutzte sie, um sich von der vielen Liebe und den vielen Ausschweifungen zu erholen. Sie kam verjüngt zurück, schöner denn je und voller Verlangen nach ihm, einem Verlangen, das sich schon auf dem Lyoner Flughafen mit kleinen Stichen im Bauch gemeldet und zu dem sich ein ebenso starkes Verlangen nach Schnaps und Kokain gesellt hatte. Die Liebe zu ihm war so stark wie zuvor, im Verlangen nach Rauschgift aber übertraf sie ihn jetzt. Und so kam es, dass ihre Haut wieder welk wurde und sich unter den Augen blaue Ringe anlagerten. Die Band löste sich auf. Nicolas' Gitarre hatte einen Sprung und bekam einen blechernen Klang. Manchmal verschwand er für eine Woche oder länger. Und wenn er zurückkam, war er dreckig und nicht selten blau und blutig geschlagen. Er warf sich so, wie er war, auf ihr Bett und blieb dort 2 oder 3 Tage fast bewegungslos liegen. Beatrice öffnete die Fenster, doch der Gestank blieb. Die Töchter protestierten. Schau nach, Mama, vielleicht ist er längst gestorben und am Verfaulen. Der Gestank bringt uns um. Wenn sie nach 3 Tagen annahm, dass er ausgeschlafen habe, ließ ihm Beatrice ein Bad ein und schrubbte ihn ab. Danach rasierte sie ihn und rieb seine Haut mit Lotionen ein, bis er wieder gut roch und, wenn auch bis auf die Knochen abgemagert und ausgetrocknet, schön aussah. Sie kochte ihm, sie, nicht das Dienstmädchen, eine Rinderbrühe, machte ihm Kartoffeln mit Ei und gab ihm Brot, Käse und Butter. Anschließend drückte sie im Bad Zahnpasta auf seine Zahnbürste und ging wie früher mit ihm ins Bett, um zu lachen, um ihn in sich zu spüren, um glücklich zu sein. Doch Nicolas dehnte die Zeit seiner Abwesenheit immer weiter aus und wenn er zurückkam, stank er noch mehr und war noch ausgemergelter als zuvor. Bis er einmal 10 Tage wegblieb und sie sich aufmachte, um ihn zu suchen. Sie fand ihn in einer Drogenhöhle an den Bergausläufern im Osten der Stadt. Es war ein roher, fast zur Ruine heruntergekommener Backsteinbau, in dem ein Dutzend Menschen nichts anderes tat, als Crack zu rauchen. Zu rauchen und sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie sie an Geld kommen könnten, um das nächste Pfeifchen zu bezahlen. Gegessen wurde wenig oder gar nicht. Der Gestank war durchdringend. In den Ecken atmeten die Menschenbündel, die nach 3 oder 4 Tagen voller Drogen und Alkohol erschöpft umgesunken waren, um in einen 72 Stunden dauernden Schlaf zu fallen, aus dem sie bloß erwachten, um weiter zu rauchen. Einige hatten wie eine eigene Spezies vom Crack geschwollene blaurote Lippen. Es war wie in einer Lepra-Kolonie. Beatrice fing an, ihnen Essen zu bringen und den Raum notdürftig zu säubern und ein bisschen zu rauchen, versteht sich, zum einen, weil sie Lust darauf hatte, zum anderen, weil sie sonst dort nicht geduldet worden wäre. Mutter Teresa ist zu uns gekommen, sagte einer. Und sie gab zurück. Mutter Teresa, du kannst mich mal. Sie wollte so lange bleiben, bis sie Nicolas mitnehmen und zu Hause ins Bett stecken konnte, in der Hoffnung, ihn zu einer Entziehungskur überreden zu können. Aber Nicolas setzte nie den Fuß in eine Suchtklinik. Er verschwand wieder und Beatrice fand nicht heraus, wohin er gegangen war. Einige sagten, er sei in Cartagena, andere im Amazonasgebiet. Beatrice fuhr nach Cartagena und suchte nach ihm vergeblich. Sie wollte auch an den Amazonas fahren, doch ihre Freunde überzeugten sie davon, dass es sinnlos sei. Sie begann ihn zu hassen. Sie nahm an einem Entgiftungsprogramm mit gymnastischen Übungen teil, sowie an einer Kolonhydrotherapie. Und natürlich hörte sie mit Trinken und Crackrauchen auf. Eine Zeit lang war sie sogar Vegetarierin. Sie erholte sich und ging jetzt mit einem Philosophieprofessor, der mit Demetrio studiert hatte. Eines Abends, seit Nicolas verschwinden war fast ein Jahr vergangen, war Beatrice auf einer Party in Bogota. Auch Demetrio war da und umflatterte mit seinem Gerede sein Leben wie ein Schmetterling. Und dann trat Nicolas ein und ihr Herz machte einen Sprung. Er war frisch gewaschen, trug saubere Kleidung, aber ihm fehlten einige Zähne und sein dünn gewordenes Haar hing ihm in Fransen ins Gesicht. Er war spindeldürr. Beatrice spürte sofort, wie sehr sie ihn noch immer liebte. Sie schlief in dieser Nacht nicht mit ihm, weil sie den Philosophieprofessor, mit dem sie auf die Party gegangen war, nicht verletzen wollte. Doch zwei Tage danach war sie mit Nicolas im Bett. Dass er zu schwach war, um mit ihr etwas anzufangen, machte ihr nichts aus. Wichtig war nur, dass er da war, auch wenn er aussah, als sei er aus dem Grab auferstanden, dass er bei ihr lag und sich umsorgen ließ, dass er sie liebte. Nicolas sagte, er rauche kein Crack mehr, aber das Trinken hatte er sich, wie es aussah, nicht abgewöhnt. Und sie glaubte ihm, weil sie es wollte. Sie brachte ihn zum Friseur, damit er deinen Strähnen einen neuen Haarschnitt verpasst, sagte sie. Und einer ihrer Freunde, ein Zahnarzt, erbot sich, Nicolas fehlende Zähne für wenig Geld zu ersetzen. Der Nicolas ließ sich die Zähne nie machen. Er verschwand abermals. 3 Jahre danach fuhr Beatrice, die sich von dem Philosophieprofessor getrennt hatte, mit Demetrio und ihrem neuen Partner, einem stumpfsinnigen baskischen Ökonomen, im Auto durch die Innenstadt. Der Blitz eines einzigen Gedankens reicht aus, um einer aufgewühlten Seele Frieden zu schenken, sagte Demetrio gerade. Dann bäumen sich die 10.000 Erscheinungsformen der Welt auf, zeigen sich für eine Sekunde in ihrer ganzen Größe und werden zu Rauch. Nicolas ging vor ihnen auf dem Trottoir. Er hatte nur einen Schuh an. Er hatte sich in die Hosen gemacht. Die Passanten, die ihm entgegenkamen, schienen den Atem anzuhalten. Sie wichen ihm aus oder wechselten die Straßenseite. Sie war drauf und dran, seinen Namen zu rufen. »Halt die Klappe, verdammt nochmal!« schrie sie Demetrio an und riss sich fast die Haare aus. »Halt wenigstens für einen Moment die Klappe!« Mit einem Mal befand sich alles um sie herum auf einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension, sie beide, die Autos und Busse, die Sonne, die Wolken, die Menschen, und stand still. Beatrice wusste, wenn sie ihn riefe, würde sie mit ihm bis ans Ende der Welt gehen. Sie ließ zu, dass er weiterging und sich entfernte, dass die Sekunden wieder ansprangen und er aus ihrem Leben und dem Leben für immer verschwand.
Zunächst etwas erschlagen von der Geschichte, aber zugleich freut man sich, weil die Frau stark geworden ist. Also, ich will Ihnen noch eine Frage stellen, Thomas. Das Jahr 1967, in dem 100 Jahre Einsamkeit erschien, bedeutet einen Wendepunkt in der kolumbianischen Literatur. Eine Neugliederung in eine Zeit vor 100 Jahre Einsamkeit und eine Zeit nach 100 Jahre Einsamkeit. Der Name des Autors, Gabriel García Márquez, ist untrennbar mit dem Begriff des magischen Realismus verbunden. Jeder Autor nach Gabo, wie er in Kolumbien genannt wird, muss sich auf die eine oder andere Art mit diesem Autor auseinandersetzen. Doch ein Autor, der den magischen Realismus nachahmt, ist verloren. Du bist nicht in diese Falle getappt. Du bist ganz und gar Realist. selbst wenn du in die fantastische Welt eines Demenzkranken oder einer Schizophrenen eintauchst. Die Frage bleibt, welchen Einfluss hat García Márquez auf dich gehabt? Was bedeutet dir seine Literatur? El año 1967, en el cual apareció Cien años de soledad, significa una cesura en la literatura colombiana, una reordenación en un tiempo antes de Cien años de soledad y un tiempo después de Cien años de soledad. El nombre del autor, Gabriel García Márquez, está ligado para siempre con el término del realismo mágico. Y cada autor después de Gabo, como lo llaman en Colombia, tiene que posicionarse ante el desafío que significa la literatura de García Márquez. Pero un autor que imita el realismo mágico está perdido. Tú no caíste en esa trampa. Tú eres completamente realista hasta cuando te sumerges en el mundo fantástico de un hombre demente o de una mujer esquizofrénica. Pero la pregunta queda, ¿qué influencia ha tenido García Márquez sobre ti? ¿Qué significa su literatura para ti?
Sí, después de García Márquez, la literatura colombiana cambió completamente.
Nach García Márquez hat die kolumbianische Literatur sich völlig geändert.
Y hasta García Márquez, las novelas y en general la literatura, incluso la poesía, era digamos patriarcal, era feudal, por llamarlo así.
Vor García Márquez war die Literatur in Kolumbien patriarchisch, feudalistisch, arcaica, diría yo también.
Arcaica.
Archaisch. Und damit war Schluss, sobald García Márquez auftauchte.
La diferencia entre los escritores que consideramos importantes antes de García Márquez y García Márquez es abismal. Es muy grande, es enorme.
La diferencia entre los de antes y García Márquez. Der Unterschied zwischen den Schriftstellern vor García Márquez und ihm sind phänomenal.
Y probablemente significó una democratización de la literatura, porque García Márquez no era de las clases, no era un escritor, digamos, de las familias de clase alta de Colombia, que hasta ese momento habían aportado los más importantes escritores.
Man kann sagen, dass das Erscheinen von García Márquez eine Demokratisierung der kolumbianischen Literatur gebracht hat, weil früher die Literatur in Kolumbien geschrieben wurde von Hacienda-Besitzern, von Leuten aus einer anderen Gesellschaftsschicht. Und García Márquez war Sohn eines Telegrafisten auf einem Dorf. Hijo de un telegrafista en un pueblo.
Correcto, sí. Eso explica también su grandeza, porque él tomó el imaginario del pueblo de la costa atlántica y lo convirtió en obras maestras.
Und hat also das Leben in den elenden Dörfern an der atlantischen Küste in Kunstwerke verwandelt.
Tiene raíces muy profundas en el pueblo, en la cultura popular.
Er hat tiefe Wurzeln in den Dörfern und in der Kultur der dortigen Bewohner.
Claro que no fue solo García Márquez, el fenómeno ocurrió en toda Latinoamérica.
Es war natürlich nicht allein García Márquez, der diesen großen Einfluss hatte in der lateinamerikanischen Literatur, sondern es gab damals einen Boom, zu dem also viele andere Schriftsteller auch gehört haben. Tal como, wie zum Beispiel
Rulfo,
Juan Rulfo in Mexiko, Cortázar.
In Argentina. Ja. Están, fueron muchos.
Vargas Llosa.
Vargas Llosa in Perù.
Ja.
Y de alta calidad.
Onetti.
De modo que a la generación mía le tocó, tuvimos la suerte de podernos dejar influenciar por un grupo de escritores que habían revolucionado la literatura latinoamericana.
So dass Thomas und seine Generation das Glück hatten, sich zu orientieren an einer neuen Literatur in Lateinamerika. Sí, señor. Eso está bien contestado, creo. Ja, ich schaue die ganze Zeit mit Sorge auf die Uhr. Ulrike, jetzt ist es 5:10. Wir machen damit Schluss hier oben. Und das war mein letztes Wort.